Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski.
Wir sind live am Potsdamer Platz im Zentrum der 70. Berliner Filmfestspiele, die heute Abend zu Ende gehen werden. Hier ist es noch ein wenig ruhig, aber es ist sehr viel Polizei gerade um den Marlene-Dietrich-Platz versammelt. Denn Klimaaktivistinnen haben angekündigt, heute Abend die Verleihung der goldenen und silbernen Bären zu stören, zu protestieren. Aber die Berlinale weiß schon Bescheid. Also es ist wieder viel los und quasi die Weltpolitik ist quasi heute in irgendeiner Form auch wieder zu Gast auf dem roten Teppich.
Bei uns soll es jetzt in den nächsten anderthalb Stunden um Filme gehen, welche Filme Chancen auf die Bären haben, die heute Abend verliehen werden. Aber wir wollen auch das erste Jahr des neuen Berlinale-Teams bilanzieren. Wie überzeugend war diese Ausgabe unter Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek? Und gleich geht es auch um eine Sektion, die die Stars in die Stadt geholt hat in diesem Jahr, die Serien. Aber bevor wir starten, Patrick, was war dein Berlinale-Moment in diesem Jahr?
Ja, vor ziemlich genau einer Woche ist es ja manchmal so, dass sich hier Menschen begegnen, die sich eigentlich nicht begegnen. Und als wir die Sendung hatten, haben sich für ein paar Sekunden Christian Petzold, der hier mit Undine im Wettbewerb läuft, und Lars Eidinger, der mit Schwesterlein im Wettbewerb läuft, getroffen. Und die beiden, die eigentlich auch nicht wirklich künstlerisch zusammenpassen, sind komplett andere Künstlermentalitäten, haben sich kurz unterhalten. Und es war ein unglaublich toller Dialog, den hätten wir aufzeichnen sollen, über Werbegeschenke und Sponsorengelder. Es war einfach schön zu sehen, wie sich da auf zwei Welten begegnen. Ja. Und deiner, Susanne, deiner natürlich jetzt auch. Ich war so verliebt in diesem Moment.
Ja, meiner. War ein kleiner Moment, aber irgendwie total bezaubernd. Das war, als Helen Mirren am Tag, an dem sie den goldenen Ehrenbären bekommen sollte, hat sie sich noch der Presse gestellt und kam dann auf das Podium. Die Presse stand vor ihr und bevor irgendjemand was sagen konnte, hat sie gesagt, in ihrem so britischen Britisch, ihr bösartigen, zynischen Journalisten, wie wäre es, wenn ihr mir zum Anfang mal Standing Ovations gibt? Und das fand ich toll, weil bösartige, zynische Journalisten hat schon ziemlich gut getroffen. Die gibt es hier doch auch leider immer wieder.
Ein paar nette haben wir zur Sendung eingeladen und die beginnen wir gleich.
Eigentlich geht es bei der Berlinale ja um Filme, um die große Leinwand. Vor 6 Jahren aber hat sich das Festival dem Zeitgeist geöffnet und auch Serien gezeigt. Die gingen immer so ein bisschen unter, aber mit dieser neuen Ausgabe der Berlinale sollte sich das ändern. Man hat die Reihe Berlinale Series gestärkt. Anna Wollner hat sich durch die Serien geguckt. Anna, Julia Fidel ist in diesem Jahr verantwortlich für die Reihe. Wie sehr ist hier eine kuratorische Handschrift erkennbar? Wie sehr konnte sie das Profil der Reihe schärfen?
Schon sehr, denn Serien werden auf anderen Filmfestivals ja immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und hier auf der Berlinale wurden sie in ihrer ganzen Bandbreite gezeigt, sowohl künstlerisch als auch erzählerisch. Es war wirklich alles dabei, von einer 75-minütigen dänischen Webserie über Hochglanzprodukte, auf denen das Label Netflix oder Amazon Prime prangt. Und da merkt man schon, es gibt keine Berührungsängste vor Streaming-Anbietern, die im Filmbereich ja von vielen doch immer noch verteufelt werden. Hier laufen die Serien nicht, weil sie Serien sind, sondern sie werden hier wirklich als Kunstform gefeiert. Die Premiere im Zoopalast 1, also auf der zweitgrößten Leinwand der Berlinale mit knapp 2000 anderen Leuten zusammen bingen, das hat schon was. Und man sieht auch sehr oder hat gesehen die Vielseitigkeit. Also Serien waren immer schon so ein bisschen diverser und mehr Querschnitt durch die Gesellschaft mit vielen unterschiedlichen Perspektiven, die es im Kino oft nicht gibt und vor allem auch nicht, vor allem im Mainstream-Kino.
Im Vorfeld der Berlinale hieß es ja, dass diese neue Reihe sehr divers sei. Es drehe sich viel in den Serien um weibliche Sexualität. Haben denn jetzt die Serien das auch eingelöst, was die Programmleiterin Julia Fidel da versprochen hat?
Ja, haben sie. Also ganz profan gesagt, die Amazon Prime-Serie Dispatches from Elsewhere, da gab es einen Transgender-Love-Interest. Positiv aufgefallen bei mir sind da noch die britische BBC-Serie Trigonometry über ein Paar in London, die aus Geldgründen ein Zimmer untervermieten müssen und eine junge Frau aufnehmen. Und daraus entspinnt sich ein sehr ungewöhnliches, unkonventionelles Liebesdreieck oder aber die dänische Serie Sex, diese Webserie über eine junge Frau, die in ihrer Beziehung zu ihrem Freund sexuell frustriert ist und sich in eine Kollegin verliebt, mit ihr eine Affäre beginnt und auf einmal die sexuelle Erfüllung erlebt, aber trotzdem zurückweist und auch zurückgewiesen wird und das, obwohl sie als Telefonseelsorgerin eigentlich darauf geeicht ist, sexuelle Tipps in allen Lebenslagen zu geben. Das Programm war oder ist wirklich divers und vielfältig. Es werden Perspektiven aufgemacht. Eine andere zum Beispiel bei Freud von Marvin Krenn, das ist nicht so ein braves Biopic, das sich dem Schaffen von Freud widmet, sondern mehr so ein Mystery-Thriller mit einer Mordserie in Wien gepaart mit den frühen frühen Forschungen des sehr jungen Freud eben nicht als Psychoanalytiker auf der Couch, sondern auf der Jagd nach einem Mörder, aber die auch seine Hysteriebehandlungen dokumentiert, wo wir dann wieder bei weiblicher Sexualität wären. Also ja, People of Color als Protagonisten, ein queeres weibliches Programm, das wirklich Lust gemacht hat auf das Serienjahr 2020.
Die Serien haben in diesem Jahr der Berlinale ja fast mehr Stars nach Berlin geholt als der Wettbewerb. Einer dieser Stars war Cate Blanchett. Sie ist Produzentin der australischen Serie Stateless, spielt auch eine der Hauptrollen, war auch eben hier zu sehen. Funktioniert diese Doppelrolle von Cate Blanchett?
Ja, es war für sie vor allem aus Produzentensicht ein echtes Herzensprojekt. Das ist eine sechsteilige Miniserie, die fragmentarisch erzählt ist. Vier Erzählstränge und alle Fäden laufen zusammen in einem Flüchtlingslager, isoliert in der australischen Wüste. Und diese Serie macht vier verschiedene Perspektiven auf. Eben die von Flüchtlingen, es gibt die Perspektive der Wärter, die mit diesem täglichen Leid konfrontiert sind, die Perspektive derer, die für die Bürokratie verantwortlich sind und die Perspektive einer jungen Deutsch-Australierin, die den Halt im Leben verloren hat, in einer Sekte war, von dort abgehauen ist und ohne Papiere aus dem Meer gefischt wird und eben auch interniert wird.
Klingt ja auch fast schon nach einer Mission. Wie sehr wollte sich denn Cate Blanchett mit gerade dieser Serie auch in eine politische Diskussion einmischen?
Sehr stark, vor allem in die australische Flüchtlingspolitik, die auf Abschottung zielt. Blanchett selbst, die engagiert sich bei der UN schon sehr lange für Flüchtlinge auf der ganzen Welt und versteht die Serie auch als Auseinandersetzung mit dem Begriff Heimat und Identität. Ja, und den Titel Stateless, also Staaten oder Heimatlos, sieht sie als Metapher.
Wir nutzen den Begriff heimatlos eher in einem poetischen Sinne. Denn in einem juristischen Sinne geht es ja um Leute, die wirklich staatenlos sind, die zu keinem Land dazugehören und damit leben müssen, nirgendwo zu Hause zu sein. Das hat Folgen. Sie dürfen nicht heiraten, dürfen sich nicht frei bewegen, haben keinen Zugang zu Bildung oder medizinischer Versorgung. Die Staatenlosen, die ich getroffen habe, haben mir alle das Gleiche bestätigt. Sie fühlen sich unsichtbar und identitätslos. Mit unserer Serie wollen wir sie sichtbar machen, ihnen ihre Identität und Würde zurückgeben. Humanity.
Ja, Blanchett selbst spielt die Anführerin einer ominösen Sekte und dieses Sichtbarmachen, das kann ihr noch gelingen, denn für sie war die Berlinale schon ein voller Erfolg. Sie hat die internationalen Rechte der Serie an Netflix verkauft.
Eine andere Serie, die hier zu sehen war, ist auch eine Netflix, aber diesmal Eigenproduktion, The Eddy. Die ersten beiden Folgen hat La La Land Regisseur Damien Chazelle inszeniert. Es gibt noch eine andere Parallele zu La La Land, nämlich das Musikmilieu. Eddy ist eine Serie, die in einem Pariser Jazzclub spielt. The Eddy eben. Wie wird hier die Musik inszeniert?
Sie ist die Grundlage von allem, denn The Eddy ist eine Serie, die tatsächlich rückwärts entstanden ist, anders als wir es sonst gewohnt sind, denn erst war die Musik da, der Jazz, produziert von Musikproduzent und Legende Glenn Ballard, unter anderem sechsfacher Grammy-Preisträger, der unter anderem auch schon mit Michael Jackson zusammengearbeitet hat. Und aus dieser Musik hat sich die Geschichte entwickelt, um eben diesen Jazzclub und den Besitzer. Und diese Serie hat verschiedene Ebenen. Eine Kriminalgeschichte, es gibt eine sehr emotionale Vater-Tochter-Beziehung. Zusammengehalten wird das alles von der Musik. Und ganz wichtig ist dabei auch der Ort, eben Paris. Das hat mir der Drehbuchautor Jack Thorne erzählt.
Für mich ist Jazz ein sehr interessanter Ansatz, um eine Geschichte über Eingeschlossene und Ausgeschlossene zu erzählen. Wir haben ganz bewusst The Eddy ins 18. Arrondissement gelegt. Das verbindet die Innen- und die Außenbezirke der Stadt und die Art, wie sie miteinander interagieren. Die Musik ist darauf ausgerichtet. Es ist eine Show, in der es um Musiker geht, die aber auch gleichzeitig erzählt, wie sich die großen Metropolen heute entwickeln.
Eine Besonderheit dieser Serie ist noch die Musik. Die wurde tatsächlich während der Dreharbeiten live eingespielt, was der Serie so eine ganz eigene Dynamik verleiht. Und jede Episode hat einen anderen zentralen Charakter. Wie beim Jazz bekommt dadurch eigentlich jede Figur ihren eigenen Solo-Auftritt. Allerdings das bei den ersten zwei Folgen zu begreifen, war noch etwas schwierig, wird sich aber hoffentlich über die vollen 8 Folgen auszahlen. Denn das ist der einzige Wermutstropfen bei der Berlinale Series. Bis auf 2 Ausnahmen wurden hier immer nur erste Folgen und nicht ganze Staffeln gezeigt.
Anna Wollner über die Serien dieser 70. Berlinale. Die können Sie demnächst auch bei den üblichen Streaming-Plattformen sehen. Freud gibt es ja schon ab März bei Netflix. The Eddy kommt dann im Mai und Stateless dann vermutlich Ende des Jahres.
Vollbild, das Filmmagazin von der 70. Berlinale, einer Festivalausgabe, die mit dem neuen Führungsteam Chatrian und Rissenbeek einige Neuerungen mit sich brachte. Und dazu gehört auch ein zweiter Wettbewerb, der eingerichtet wurde. Encounters heißt der.
Die Berlinale selbst beschreibt ihn so: Encounters ist eine kompetitive Sektion, die sich als Kontrapunkt und Ergänzung des Wettbewerbs neuen filmischen Visionen verschreibt. Die ausgewählten Werke stellen die traditionellen Formen des Kinos in Frage und fordern im gleichen Zug das Publikum zur Reflexion seiner Sichtweisen auf. Die Einzige, die es geschafft hat, diesen und den eigentlichen Wettbewerb zu gucken, ist Anke Lewicke. Sie sitzt jetzt bei uns. Erstmal hallo, Anke.
Hallo, hallo Patrick, hallo Susanne.
Was ist denn dein Gesamteindruck? Mit welchen Filmen bekommt man das in Encounters zu tun?
Na, ich würde mal sagen, das ist eine Spielwiese der unterschiedlichen filmischen Formen, die aber alle so aus dem Arthouse-Bereich kommen. Und es ist eine unheimlich schöne, experimentierfreudige Variantenvielfalt. Also man hat den klassischen Arthouse-Film, der auch kommerziell funktionieren könnte. Man hat wilde Filmessays, Agitprop, man hat Tierfilme. Und wenn ich jetzt so versuche, so die Begriffe zu suchen und dabei auch noch originell zu sein, dabei stelle ich eigentlich fest, dass die Filme sich so einer Einordnung widersetzen, dass die all so was Monolithisches haben, dass man sich an denen schon gut abarbeiten kann. Aber ich meine das jetzt im positiven Sinne. Es ist nicht immer eine Anstrengung.
Gibt es denn dabei auch Filme, die sich kommerziell vermarkten lassen?
Ja, das meinte ich ja schon eben. Shirley von Josephine Decker ist sicher so ein Fall. Also die hat ja hier mal im Forum angefangen und hat schon in ihrem ersten Film immer so ein bisschen Genre mit eingebaut und auch da schon so ein bisschen sich um die Abgründe unserer Seelenlandschaften gekümmert. Das tut sie auch in ihrem neuen Film Shirley. Shirley spielt Anfang der 60er Jahre. Elizabeth Moss ist eine Schriftstellerin, Horrorromane mit Schreibblockade. Und sie lebt mit ihrem Mann, der Professor ist. Und da kommt so ein junges Paar. Und dieses junge Paar machen die beiden eigentlich total fertig. Auch die Figur von Elizabeth Moss. Aber sie muss das machen, um weiter schreiben zu können. Und das Interessante ist aber, durch diese Provokation, was sie da jungen Frau alles so vorwirft, zumutet, kommt die auch wieder aus ihrer eigenen Rolle der Hausfrau, der werdenden Mutter raus. Also es gibt dann doch eine weibliche Solidarität und das Ganze ist aber noch so ein bisschen, auch weil es ja auch um Horrorbücher geht, so als Horrorfilm verpackt. Also das schaut man sich unheimlich gerne an und Elisabeth Moss ist so hemmungslos fertig. Das ist einfach großartig.
Wie ist es denn jetzt auf der anderen Seite dieser extremen Filmkunst? Eröffnet wurde ja die, diese ganze Encounters-Reihe mit Christi 200 Minuten Konversationsstück, aber das war ja noch gar nicht der höchste Berg, den man erklimmen musste. The Works and Days of Tayoko Shijiri in the Shinato-Bajin hat 8 Stunden gedauert.
Ja, das war wirklich auch mal wieder ein Ereignis, aber es gab immer Pausen, das muss ich dazu sagen. Und das Ganze spielt in einem Bergdorf in der Nähe von Kyoto, da leben nur 47 Menschen. Sie haben aber auch eine eigene Radiostation, das ist ganz schön. Und das spielt eben, es geht um eine Bauernfamilie und das spielt so während der 4 Jahreszeiten und natürlich ändert sich eben der Alltag immer mit den Jahreszeiten, wann geerntet wird, wann gesät wird und sonst was. Es geht aber auch um das Sterben, was da alles reinkommt. Und das ist schon eine interessante Erfahrung, wenn man in 8 Stunden ein ganzes Jahr erlebt, aber diese 8 Stunden im Flug vergehen und dann hat der Film aber auch noch so... Nach den Pausen ist das Bild erstmal schwarz und dann hört man nur die Originalgeräusche vom Ort, also dass Bäume rauschen, wie Autos vielleicht auch mal vorbeifahren und alles. Und man sieht dann auf einmal seine eigenen Bilder, also man ist in dem Film drin, bevor er eigentlich wieder angefangen hat.
Es waren auch mehrere deutschsprachige Regisseure dabei. Ich gucke gerade mal hier ins Programm. Die Encounters-Reihe wird ja beschrieben als, also manche Regisseure, die man kennt, andere werden noch bekannt, aber wir sind überzeugt, alle werden mit ungeahnten Ideen, Visionen und Erzählweisen für Überraschung sorgen. Heinz Emichholz und Alexander Kluge.
Ja, Alexander
waren dabei.
Kluge. Patrick, haben wir doch zusammen im Kino gesessen, ja. Ne? Orphea-Mythos.
Ja.
Orpheus ist auf einmal weiblich, ist auch ganz interessant.
Also ja. Haben Sie für Überraschung gesorgt, wäre noch meine Frage.
Also das Interessante ist ja, dass Alexander Kluge niemand ist, der aufgehört hat, Filme zu machen. Und er ist ja in dieser abgefahrenen Essayistik, also eigentlich ist es ja auch das Alexander-Kluge-Genre. Seit ein paar Jahren arbeitet er zu zusammen mit einem Künstler aus den Philippinen zusammen, der diesen Film auch noch eine andere Art von Soundtrack verpasst. Das Spannende ist, dass solche Festivals wie die Berlinale, interessanterweise auch Venedig, kaum einen Ort haben, wo man jemanden wie Alexander Kluge irgendwie positionieren kann. Und ich fand es schon sehr aufregend, dass er mit seinem neuen Film hier ist. Ich fand ihn natürlich wenig zugänglich, aber wie er diesen Orpheus-Mythos, wie immer bei Alexander Kluge, durch alle kunsthistorischen Epochen und zeithistorischen Epochen drückt, das war dann nur wieder zu sehen, wie viel so ein Stoff auffangen kann, so ein Mythos, so eine Legende.
Bilderrausch könnte man sagen. Aber es gab da ja dann auch jüngere Regisseurin Sandra Wollner aus Österreich mit dem Titel
The Trouble with Being Born.
Ja, und das ist ein Science-Fiction und das ist ganz seltsam. Da kann man sich ja Androiden so bestellen, um gegen die eigene Einsamkeit anzukommen. Und das hat total was Berührendes. Am Anfang ist es so eine Pädophilie-Geschichte, die wirklich hart ist, wenn man da dieses Mädchen sieht, die sich wie eine junge Frau verhält, die aber eigentlich ein Android ist. Und dann geht es um eine alte Frau. Und dann denkt man auf einmal, ist es vielleicht demnächst wirklich so, dass wir so uns für alles so Gesellschaft bestellen können? Und wie das auch so gefilmt ist. Also man ist im Heute, in der Gegenwart. Deshalb ist man auch so in den Bildern drin. Und gleichzeitig hat man aber auch diesen futuristischen Moment. Also die sieht auch so ein bisschen aus wie so eine Blade Runner-Figur. Also die hat schon auch so, wie sie geschminkt ist, immer was sehr Künstliches. Also den Film fand ich doch so beklemmend und sehr österreichisch.
Erinnerte so ein bisschen auch an Under the Skin, wo Scarlett Johansson auch so eine Art Alien spielte. Und auch die Dunkelheit, aus der sie kam und in diese entschwand. Ein Wort zu Heinz Emichold, der im Forum hier eigentlich Stammgast war und mit seinen Architektur-Dokumentarfilmen recht präsent ist und auch eine recht große Fanbase hat und als großer Bilderkünstler daher gilt. Spannend zu sehen, dass er jetzt so eine Art Hybridfilm gedreht hat, Die letzte Stadt. Viele Gespräche zwischen Männern, aber es sind immer andere Zeiten, andere Orte, die Gespräche in unterschiedlichen Städten, unterschiedlichen Architekturen. Als Genre-Bastard dann auch wieder faszinierend.
Jetzt bleibt aber natürlich noch die Frage, neue Sektion, ist sie denn aufgegangen? Funktioniert dieser zweite Wettbewerb?
Also ich hätte die Filme vorher alle auch im Forum oder Panorama gesehen. Ich weiß nicht, ob es diesen neuen Wettbewerb braucht und vor allen Dingen, der große Hauptwettbewerb, der war ja so viel Arthouse-Kino, aber nicht, wo viel rumexperimentiert wurde. Und vielleicht hätte dem so ein Film wie Shirley ganz gut getan. Und ich denke eigentlich, ja, es braucht ihn nicht unbedingt, weil wozu haben wir denn das Panorama und das Forum? Da waren diese ganzen anderen filmischen Formen, sind doch schon da seit Jahrzehnten aufgehoben. Und ich meine, das Forum feiert 50 Jahre. Wenn man sich den ersten Jahrgang vom Forum anschaut, der ja jetzt läuft, und dann hier den Encounters-Wettbewerb, das ist eigentlich nur, wie es weitergegangen ist. Also es war schon immer alles da und es wurde auch immer gesehen auf der Berlinale. Also ich glaube, man muss diese Filme durch den neuen Wettbewerb, die kriegen sowieso ihr Scheinwerferlicht, um es kurz zu sagen.
Ja, das ist die Frage. Ich meine, im Gesamtgefüge des Festivals wirkt diese kompetitive Sektion auch irgendwie erstmal als Fremdkörper. Kann auch sein, dass sie in ein paar Jahren so nicht mehr gebraucht wird, aber es gibt halt so gewisse Namen wie Alexander Kluge, das habe ich versucht schon zu erwähnen, oder Matthias Pinheiro, der ja auch in Encounters lief, die sind schon so bekannt in diesem Festivalzirkus und produzieren Filme, von denen wir jetzt sagen würden, vielleicht noch nicht der goldene Bär im Rennen und den goldenen Bären, vielleicht aber auch nicht in einer Gruppe von Forumsfilmen, wo es auch eher um Austausch geht. Vielleicht wollen Produzenten dann dennoch um etwas konkurrieren, aber vielleicht nicht das große Scheinwerferlicht bekommen. Also ich versuche mir das nur zu erdenken, wie das im Gesamtgefüge funktionieren kann.
Die Saturn Regard funktioniert ja auch im Prinzip genau so. Also nicht alle Filme laufen im Wettbewerb und trotzdem ist Saturn Regard sehr profiliert.
Aber die Saturn Regard, muss man sagen, ist erst halt 10 Jahren Wettbewerb. Und einfach nur, um es attraktiver zu machen, um die Leute, die es nicht in den Wettbewerb geschafft haben, dann auch in die Saturn Regard zu bekommen. Das war früher genau wie das Panorama einfach ein offizielles Programm. Und das ist sozusagen aus der Sektion selbst herausgewachsen, dass sie jetzt zum Wettbewerb wurde.
Aber vielleicht, wir wissen nicht, was für eine Dynamik dieser Wettbewerb erzeugen kann. Er kam jedenfalls inhaltlich gut an. Das können wir zusammenfassen.
Ja, und als Profil an sich, als Sektion an sich, scheint er doch auch ganz gut zu funktionieren, oder? In der Vielfalt der Experimentierform und in Abgrenzung zum...
Das habe ich alles auch im Forum gesehen und das würde das Forumsprogramm oder Panorama-Programm wunderbar ergänzen.
Soweit aber die Einschätzung von Anke Lewicke,
aber
im Sinne von,
hier.
Genau, wir könnten da noch weiter drüber reden, über die Sektion Encounters bei der Berlinale.
Und nach den Nachrichten geht's weiter mit Vollbild. Dann geht es unter anderem um eines der großen Themen hier, Arbeiten im Kollektiv.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. mit Susanne Burg und Patrick Wilinski.
Ja, und wir stehen weiter auf dem Marlene-Dietrich-Platz neben dem Berlinale-Palast. Hier bereiten sich alle jetzt auf den letzten großen Akt des Festivals vor, nämlich die Preisverleihung heute Abend. Ab 19 Uhr geht's los. Wir werden in dieser Stunde einen Blick in die Kristallkugel werfen und schauen, welche Bärenfilme wir da sehen.
Und gleich ist ein Mann bei uns zu Gast, der eine Art Trendscout der Berlinale ist. Er greift mit seiner Sektion die Themen auf, die die Filmszene beschäftigt. Und das ist in diesem Jahr das Arbeiten im Kollektiv. Der Trend geht zu den vielen, sagt die Berlinale und meint damit, das Arbeiten im Kollektiv wird immer beliebter unter Filmemachern. Die Berlinale Talents, also der Ort bei der Berlinale, wo sich ausgewählte Talente aus der ganzen Welt untereinander vernetzen und Experten aus der Filmbranche begegnen können. Die Berlinale Talents haben ihr Programm in diesem Jahr ganz ins Zeichen der Kollektive gestellt. Der Programmleiter der Berlinale Talents ist Florian Wekorn und ist jetzt bei uns zu Gast. Hallo, guten Tag.
Hallo, freue mich sehr, hier zu sein.
Eine Woche Veranstaltung über das Arbeiten im Kollektiv. Sind Sie jetzt überzeugt, dass das der Weg der Zukunft ist für erfolgreiches Arbeiten in der Filmbranche?
Also wir sind ja angetreten, um die Kollektive bei uns die richtigen Fragen stellen zu lassen. Die haben bestimmt nicht immer die Lösung. Wir haben auch ganz viele One-Woman, One-Man-Collectives in der Filmbranche, die sehr erfolgreich arbeiten. Aber so Fragen, wenn es
um... Me, myself and I,
ja. Wenn, aber sehr viele Kollektive fragen einfach, weil sie sich mit Dingen wie Respekt, wie gleicher Bezahlung, wie Fairness am Set auseinandersetzen müssen. Und diese Fragen wollten wir ins Programm einbringen und das haben die auch ziemlich lautstark gemacht.
Das Spannende ist ja, wenn wir über den Film und den Entstehungsprozess von Filmen sprechen, ist das nicht immer kollaboratives, kollektives Arbeiten?
Ja, kollaborativ ist es auf jeden Fall. Film ist natürlich nicht erfunden worden, damit alle gleich sind. Also wir haben da immer den Regisseur oder die Regisseurin, ganz klassisch. Die stehen auch meistens im Mittelpunkt. Und Berlinale Talents an und für sich mit 12 verschiedenen Gewerken steht natürlich für ein anderes Bild. Wir wollen ganz deutlich zeigen, dass genauso der Kameramann, genauso die Production Designerin auch eine Teamleaderin ist, auch jemand ist, der natürlich zu diesem Gesamtkunstwerk beitritt. Und in dem Sinne, Kollaboration steht im Mittelpunkt. Kollektiv ist aber noch mal ein bisschen was anderes. Da legt man ja noch mal eine Schippe drauf. Da verständigt man sich über Dinge, weil man an einer Sache noch mal gemeinsam arbeitet. Und das heißt auch Zugeständnisse machen. Das heißt vor allem zuhören. Und das passt perfekt zu Berlinale Talents. Und da hat die Filmbranche aber durchaus noch ein bisschen was zu lernen.
Und heißt es auch ein Abbau der Hierarchien, die ja jetzt auch gerade in den letzten Jahren mit MeToo, mit dem Missbrauch von Macht, immer wieder diskutiert wurden?
Ganz ohne Hierarchien wird es nicht gehen, aber man muss immer mit Respekt und Offenheit diese ganzen dann auch reflektieren. Und ich glaube, das ist das, was vor allem gefragt wird. Also wir wollen ja nicht den Regisseur oder den Teamleiter ansonsten abschaffen, aber auch er oder sie wird sich immer wieder fragen müssen, was macht das jetzt mit mir, wenn ich hier auf mein Team so eingehe, wenn ich sie in diese Rollen versetze, in denen sie dort am Set zu arbeiten haben. Für mich sind sie überhaupt frei genug, auch ihren eigenen Willen auszudrücken. Und da wünschen wir uns noch mehr Offenheit. Und ob man sich dann am Ende dort als Kollektiv bezeichnet oder ob man einfach sagt, wir sind ein offenes, respektvolles Team, das ist uns eigentlich gleich. Hauptsache, die Auseinandersetzung ist so, dass jeder sich wohlfühlt.
Wie sind denn da die Erfahrungswerte? Ich meine, die Berlinale Talents bestehen aus vielen, auch hochkarätigen Panels. Da wird sich ausgetauscht und diskutiert. Vielleicht können Sie mal ein, zwei Beispielen geben, was so Kollektive präsentiert haben. Was ist die Zukunft des Kollektivs oder wie ist gerade der Stand der Dinge?
Also man kann das erstmal, glaube ich, an den Veranstaltungen festmachen, die die Berlinerinnen und Berliner auch mit uns geteilt haben. Wir haben ja einen großen Teil unserer Veranstaltungen öffentlich, da sind Tausende von Leuten durchgegangen. Und wenn die dann in den Saal kommen und merken, nee, es geht hier nicht rechts aufs Podium diesmal, sondern links auf die Bühne. Und ich bin eigentlich Teil von einem, was wir Collective Gathering genannt haben, wo ich mich mit den anderen eigentlich in vornherein auseinandersetzen kann oder vielleicht auch soll oder muss, dann löst das gleich ganz andere Stimmung aus. Und wir haben Collective Gatherings gemacht, um Geschichten erzählen. Da haben wir quasi um so virtuelle Campfire um so Feuer drum gesessen und uns eigentlich gefragt, woher kommen die Geschichten, die wir so in unserem Leben erzählen, woher kommen auch unsere Lebensgeschichten, wer sind so die Ghostwriters, die da an den Strippen ziehen und uns Entscheidungen treffen lassen, von denen wir manchmal gar nichts so richtig wissen. Wir haben Body and Mind Experiences gehabt, das war sehr schön, einfach so auf der Mitte der Woche, nach wahnsinnig viel reden, mal sich körperlich 200 Leute in einem Raum zu spüren und mal so zu gucken, was ist eigentlich jenseits von Schauspiel-Workshop los, wenn man sich mal miteinander so verständigt. Oder wir haben auch mit Ruan Grupa, dem Kollektiv, was die nächste Documenta kuratiert, gemeinsam abgehangen und haben gesehen, was ist Abhängen eigentlich mehr als Abhängen, nämlich auch als kuratorisches Prinzip, in dem durch Nichtgerichtetheit plötzlich ganz neue Dialoge, ganz neue Austausch entsteht. Das war irre.
Wahrscheinlich haben ja aber auch die Kollektive, die schon Erfahrungen gemacht haben, von ihren Erfahrungen berichtet. Und sie hatten ja unterschiedliche Panels. Da ging es einmal um den Amateurfilm, um den queeren Film, um das Native Cinema in Kanada und Samoa. Von welchen unterschiedlichen Erfahrungen haben denn diese Kollektive berichtet? Also wo funktionieren Sachen besonders gut oder wo sind sie halt nicht anwendbar?
Also ich glaube, sie funktionieren dort besonders gut, wo sie aus der Tiefe der eigenen Überzeugung kommen. Kollektiv ist keine bewusste Entscheidung. Man bucht sich nicht in ein Kollektiv ein und dann wird man eins, sondern man schaut eigentlich immer nach den Beweggründen. Und also gerade die indigenen Kino oder die Vertreter aus dem indigenen Kino sind dort besonders interessant, weil die Frage, wem gehört eine Geschichte, wer ist eigentlich der Autor, stellt sich vollkommen anders, wenn von vornherein diese Geschichten schon als existent verstanden werden. Das heißt also, man ist als Regisseurin oder als Regisseur gar nicht unbedingt derjenige, der sich die Geschichte ausgedacht hat, sondern es ist sowas mehr wie ein Medium, was diese Geschichte jetzt zusammen mit anderen wann weitertragen wird und auch danach nicht im Besitz derselben ist. Und das löst eine gewisse Grundsituation aus, auch am Set, mit der man ganz anders mit Geschichten dann eben umgehen kann und offen sich darüber austauscht.
Löst denn die Idee des Kollektivs im Kino zumindest, in der Kinokunst vielleicht die Idee des Geniekults um einen Autorenfilm mal langsam ab? Das war ja auch ein Thema, das sich durch das Festival auf den Leinwänden gezeigt hat. Im Wettbewerb um den Goldenen Bären gab es mehrere Regie-Teams und nicht mal Brüder und Schwestern mittlerweile. Ist das quasi eine Weiterentwicklung? Löst es den Autorenfilm mal ab?
Der Autorenfilmer erweitert sich, glaube ich, in seinem Begriff. Denn wir werden natürlich immer Autorenkino haben wollen, aber ich würde Ihnen dazu stimmen. Wir hoffen sehr und stehen auch mit Berlinale Talents schon sehr lange dafür, dass Ellbogenmentalität in dieser Branche deutlich minimiert wird, dass es sich deutlich eben auch kollektiviert und dass man dann auch das Geschichtenerzählen durchaus mit den Zuschauern noch gemeinsam wird sein. Also den Begriff des Kollektiven würden wir hier durchaus erweitern und meinen nicht nur die Leute, die den Film machen, sondern auch das Gesamterlebnis. In der Hinsicht ist die Berlinale eigentlich ein super Beispiel, sehr kollektiv.
Im Wettbewerb gab es auch noch einen anderen Film, muss man eher sagen, Projekt Dauner Tascha, Teil dieses riesigen DAU-Projektes, bei dem 400 Menschen in den Kulissen eines nachgebauten sowjetischen Wissenschaftsinstituts gelebt haben, wirklich, und wo über 3 Jahre gefilmt wurde. Es war eine Art Rollenspielkollektiv, aber es gibt ja auch die massiven Vorwürfe des Menschenversuchs und des Übergriffs durch den Mastermind Ilja Krzyżanowski. Kann man da trotzdem von einem Kollektiv sprechen? Oder vielleicht von einem missglückten Versuch eines Kollektivs?
Ich würde sagen, nein. Aber natürlich haben wir auch in diesem Jahr ganz deutlich gesagt, kommt zu uns, sprecht darüber. Das ist auch eine der großen Chancen, die Berlinale Talents bieten kann. Wir feiern nicht notwendigerweise den einzelnen Film oder die einzelne Person, sondern wir feiern den Diskurs darüber. Und dieser Diskurs, den wir auch in unseren Hau-Hebbel-Theatern bieten können, schließt natürlich auch die Filmschaffenden ein, schließt auch in diesem Falle die Kolleginnen und Kollegen vom DAU-Projekt ein, die eine Möglichkeit hatten, sich zum einen natürlich auch nochmal über das Projekt und über die Beweggründe, die sie dahinter hatten, auseinanderzusetzen, aber auch sich in dem geschützten Raum, den wir unseren Talenten bieten, gleichzeitig selber auch mit ihrem Publikum zu konfrontieren und zu sehen, wie reagiert denn jetzt ein Publikum, wie reagiert die Welt auf dieses Projekt, nachdem man das Institut verlassen hat.
Florian Wekhorn, Programmleiter der Berlinale Talents, über das Arbeiten im Kollektiv, eines der großen Themen dieser Berlinale. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank.
3 Buchstaben waren sicherlich der Aufreger der 70. Berlinale: DAU. Wir haben gerade schon mit Florian Wekhorn über das kollaborative Element dieses Kunstprojektes gesprochen.
Und wir wollen jetzt nochmal zurückblicken, auch intensiver nochmal auf DAU Natascha, den ersten öffentlich gezeigten Film dieses Projekts, der ja hier nochmal sehr exponiert im Wettbewerb um den Goldenen Bären lief. Schon vor dem Festival gab es Vorwürfe gegen die Macher, sie würden Grenzen aller Art überschreiten. Während des Festivals kamen dann gefühlt täglich neue Vorwürfe ans Licht.
Die Premiere von DAU Natascha haben die Regisseure dann auch das erste Mal genutzt, um sich zu den Vorwürfen Vorwürfen zu äußern. Patrick, du hast mit einer der Macherinnen gesprochen, das hinterließ aber Fragezeichen eher.
Ja, ist schon. Jekaterina Oertel hat bei dem Projekt auch angefangen 2008, zunächst in der Maskenbildnerabteilung und hat sich dann über die Laufzeit immer weiter, muss man fast schon sagen, hochgearbeitet. Sie war dann für den Schnitt zuständig und irgendwann so intensiv in dem Projekt verwickelt, dass der Regisseur oder das Mastermind oder der Diktator, je nachdem, mit wem man spricht, sind das ja die Worte, die beim Krischanowski benutzt werden, gesagt hat, du bist jetzt meine Co-Regisseurin. Es wird auch durchaus der Vorwurf gemacht, er hat das gemacht, um nicht alleine darzustellen, kann auch durchaus sein. Mit ihr konnte ich sprechen, sie kann sehr gut Deutsch, hat auch hier gearbeitet, studiert, Theater inszeniert und ich wollte eigentlich ganz direkt von ihr eines wissen am Anfang, ist dieses Projekt nicht allen Beteiligten irgendwann einfach entglitten?
Es gab keine brachiale Gewalt, die irgendjemand entglitten ist. Alle Szenen, auch die Szenen, die wirklich schwer zum Schauen sind, natürlich gibt es solche. Das ist ja der Sinn und Zweck der Sache. Also wir machen keinen Nachmittagsunterhaltungskinderfilm, das ist es nicht. Diese Szenen wurden natürlich im Vorfeld besprochen. Also du kannst nicht so schwierige Szenen drehen, ohne dass die Leute, die da mitmachen, eingeweiht sind und ohne dass der Kameramann eingeweiht ist, der das guckt. Wir reden über einen 35mm-Film. Es gibt einfach Gesetze, die müssen eingehalten werden. Das hat nichts mit Big Brother zu tun. Das erfordert eine Vorbereitung, das erfordert eine Absprache. Wir müssen wissen, wo wir anfangen zu drehen, weil die Leute müssen verkabelt werden. Das ist nicht mit einer Videokamera irgendwo reingehalten und dann lässt man die Leute aufeinander los. Das sind besprochene Szenen, die sind ganz viel improvisiert, aber die Eckpunkte, also es gab immer einen Rahmen, in dem die sich bewegen, beziehungsweise gab es eine gewünschte Richtung, was entweder passieren soll oder auch nicht. Wir haben wirklich viele Teilnehmer dieses Projekts, die zum Beispiel Leute eingeladen haben, um dabei zu sein, für ein paar Tage zu besuchen, weil sie ein Problem haben, das sie gerne mit denen besprechen wollten. Und dieser künstliche Platz, dieses Versetzen in eine historische Zeit, gibt dir die Möglichkeit, sehr viel ehrlicher und sehr viel offener über Sachen zu reden, die dir auf der Seele brennen. Weil du kannst, wenn du da rausgehst, kannst du immer noch entscheiden, ob du das mitnimmst in die reale Welt oder ob du sagst, okay, das haben wir jetzt hier geklärt und jetzt reden wir, also da draußen reden wir nie wieder darüber. Es ist eine komplett andere Geschichte. Unsere Hauptdarstellerin hat zum Beispiel ihre Mutter eingeladen. Es gibt auch einen sehr schönen und einen sehr intensiven Film darüber, wie sie sich mit ihrer Mutter unterhält. Und es ist einfach, da reden zwei Frauen 2 Stunden miteinander und es geht um die Welt. Da gibt es natürlich keine Gewalt, da gibt es keinen Sex. Die sind nicht aufeinander losgelassen. Es ist ein Mutter- und Tochtergespräch.
Dieses Gespräch mit Jekaterina Oertel ist schon ein paar Tage her. Und ich muss sagen, jetzt als ich den Otto nochmal gehört habe, fällt mir nochmal intensiver aus, wie sehr sie damals oder immer noch wahrscheinlich unter so einem Rechtfertigungsdruck steht. Es gibt ja viele Argumente und sie springt vom Hundertsten ins Tausendste. Man merkt einfach, dass dieses Projekt auch in der Skala so riesig war. Und jetzt gibt es da diese Auskopplung, dieser eine Film, an dem alles nochmal durchexerziert wird. Und so richtig koscher scheint es ja dann wirklich nicht gewesen zu sein.
Abgesehen vom Koscher-Sein ist natürlich die Frage, ob es als Projekt funktioniert. Das können wir nicht beurteilen. Wir haben den Film gesehen, ja. Funktioniert der Film? Hat es einen Sinn? Hat es einen Mehrwert, es so gehandhabt zu haben, wie man es gehandhabt hat? Oder funktioniert dieser Naturalismus, den man ja da irgendwie produzieren wollte, transportiert sich das als Film?
Ja, in der Form, wenn ich ihn jetzt als Wettbewerbsfilm sehe, würde ich sagen, nein. Die Frage ist immer, was sind die Mittel der Kunst, nicht wahr? Also wie kann ich etwas inszenieren, wie kann ich etwas erschaffen? Ist die Rekonstruktion des stalinistischen Terrors im Maßstab 1:1 jetzt das Maß der Dinge, um eine Reflexion über den stalinistischen Terror zu reproduzieren? Ich würde eher sagen, nein. Und das war auch eine Frage an Jekaterina Oertel. Ist das denn jetzt die Arbeitsmethode, die das Arbeiten mit klassischen Schauspielern, mit klassischem Drehbuch irgendwie ersetzen könnte?
Dieser Film wäre mit Schauspielern gedreht worden, die ihr Handwerk wirklich beherrschen, hätte niemals diese Stärke und diese emotionale Stärke, die sie jetzt auf der Leinwand sehen. Hat zum Teil wirklich auch Gründe, weil dadurch, dass die Menschen improvisieren, müssen sie wirklich direkt reagieren auf die Replik, die das Gegenüber gibt. Das heißt, du hast im Gesicht all die Micro-Expressions, die auch großartige Schauspieler einfach nicht, also jeder, der sich damit ein bisschen auskennt, du weißt, du kriegst eine Information auf einer Ebene, die weder eine sprachliche noch eine visuelle ist. Es passiert irgendwo. Das nimmst du mit deinem Innersten auf. Und deswegen sind diese Filme so stark oder deswegen haut es dich auch so um, wenn du dich da rein begibst. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich meine, im End ändert sich das ganze Filmbusiness, ändert sich. Und ich glaube, es ist an der Zeit, vielleicht einen Weg zu finden, auch die Art und Weise, wie diese Filme gedreht werden, zu ändern. Ob das jetzt der richtige Weg ist oder ob man einen anderen Weg findet, das können wir nicht entscheiden, das wird die Zukunft entscheiden. Aber dieser Versuch, sozusagen mit einer wirklich klassischen Methode neue Wege zu erschließen, ist, glaube ich, das, was dieses Projekt ausmacht, weil es ist sowas, gab es vorher noch nie. Wie gesagt, es gehen ja so viele Gerüchte, dass die Leute da zusammengesperrt wurden irgendwo und dann wurden sie abgeschlossen, dann wurden sie aufeinander losgelassen. Dem war ja so nicht. Also sagen, es gab klare Absprachen, es gab klare Regeln, es gab so, ne, alles, was man machen kann, um dieses Set erstmal so professionell wie möglich zu bedienen und auch um diese Leute größtmöglich zu schützen. Deswegen hatten wir ja zum Beispiel nie in Stunden getaktete Drehtage. Wenn du so eine Szene drehst wie Natascha, kannst du nicht nach der Dreiviertelstunde sagen, okay Kinder, jetzt brechen wir hier ab, jetzt brauchen unsere Beleuchter 10 Stunden Ruhezeit und dann fangen wir morgen wieder an. Das geht nicht. Es drehte sich alles, wirklich alles am Set in diesem Institut, drehte sich um die Befindlichkeit der Schauspieler oder der Teilnehmer, wenn die vor der Kamera standen. Was immer ihre Konzentration oder ihre emotionale Reise oder was immer ihren Zustand irgendwie gestört hat, wurde eliminiert, koste was wolle. Deswegen gab es nie ein Filmset drumherum. Deswegen wurden nie Touch-ups gemacht. Es wurde nicht, weil wir das nicht können oder weil wir jetzt dachten, jetzt machen wir mal was ganz Spannendes, weil das nicht geht. Wenn du dich auf so eine Reise einlässt, dann musst du versuchen, den Leuten, die sich wirklich so nackig machen vor der Kamera, die sich darauf einlassen, wirklich das Innerste nach außen zu kehren, dann muss man versuchen, die so weit wie möglich zu schützen.
Ja, das war also Jekaterina Oertel, die der Meinung ist, das DAU-Projekt ist so ein bisschen die Avantgarde des eines neuen Filmemachens. Eine ziemlich steile These, wie wir finden. Auf jeden Fall hat das DAU-Projekt zu Diskussionen geführt. 340 Filme hat die Berlinale in diesem Jahr gezeigt. 18 davon konkurrieren um den Goldenen Bären. Diese erste Berlinale unter der Leitung von Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek war ja mit großer Spannung erwartet worden. Vor allem der internationale Wettbewerb, immerhin ja das Herzstück des Festivals, galt unter Dieter Kostlik vielen als Problemfall. Und insofern war natürlich die Frage, wie sieht es dieses Jahr aus? Wie stark würden die Filme werden? Wovon werden sie erzählen? Wer zu den Favoriten? Das alles können wir jetzt besprechen. Dazu ist Katja Nikodemus bei uns, Filmredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit. Guten Tag.
Hallo.
Und das können Sie nicht sehen, Patrick Wilinski hat sich gerade mal umgezogen. Er hat jetzt die Kritikermütze aufgezogen, denn er hat ja auch die ganzen 10 Tage hier, ist er als Kritiker aufgetreten und hat durchaus starke Meinungen. Insofern hat er schon mit den Hufen gescharrt die ganze Zeit. 10 Tage ins Kino gehen, das kann Lust und Frust auslösen. Wie ist es Ihnen, euch beiden, gegangen die letzten 10 Tage? Katja vielleicht.
Naja, wenn man die Möglichkeit hat, zwischen 340 Filmen hin und her zu flitzen, das ist erstmal kein Frust, sondern erstmal Lust. Und natürlich gibt es dann auch Momente, in denen ja man enttäuscht ist. Also es ging ja hier länger um das DAU-Projekt und das war so ein Film, dessen Erwartungen sozusagen implodiert sind. Ja, habe ich gedacht, was soll dieser ganze Aufwand? Eigentlich müssen wir jetzt die DDR nachbauen in Brandenburg, wenn wir einen Film über die DDR drehen wollen. Aber ich fand das in den Nebensektionen, im Grunde gibt es ja bei der Berlinale keine Nebensektionen, das sind ja eigenständige Sektionen, so viele Entdeckungen, wo man sich dann über das Kinojahr jetzt freut, wenn die alle ins Kino kommen. Also nein, der Frust ist wirklich dann eher in Grenzen.
Ja, würde ich auch sagen. Es war auch so ein bisschen das Festival, wo man auch mit den eigenen Erwartungen kämpfen musste. Wir haben ja es war ja kein fliegender Wechsel an der Festivalspitze, muss man sagen. Es war vor und danach immer eine Riesendiskussion. Die Erwartungen waren hoch. Ich glaube, jeder Kritiker hatte große Erwartungen. Jeder weiß so ein bisschen oder vermutet, wie, in welche Richtung das Festival gehen sollte. Also ging es auch darum, etwas zu gucken, welche Erwartungen hatte denn eigentlich hier die Führungsspitze, was für Filme sehen wir. Und dann war es doch ein sehr interessantes Festival.
Katja Nikodemus, wie ist Ihr Fazit? Es hieß nach der Halbzeit ungefähr, gab es auch kritische Zusammenfassungen, da hieß es, sei ein eher maues Programm gewesen, zu ähnlich der Ausgaben, die Dieter Kostlik programmiert hat. Wie ist es Ihnen ergangen?
Ich fand ja ehrlich gesagt, dass er dann hinten raus eher noch ein bisschen mauer wurde, der Wettbewerb der 70. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Ja, natürlich ist der Wettbewerb, das gibt es ja nun mal auch einen bestimmten Druck und Erwartungen. Das durchschaut ja man von außen nicht so. Natürlich haben Sponsoren Erwartungen. Natürlich hat die Autofirma, die hier die Limousinen vorfahren lässt, die will natürlich, dass Elle Fanning oder Willem Dafoe aus der Limousine steigen und nicht irgendein Nachwuchsschauspieler aus einem unaussprechlichen Land. Das ist ja klar. Und dass es diese Kompromissfilme im Wettbewerb gibt, lieben muss, die ein bisschen Glamour auf den roten Teppich bringen, das ist auch klar. Nur, glaube ich, das Problem war in diesem Jahr, dass es erstens weniger Filme waren und dann doch relativ viele Kompromissfilme. Ich glaube, 10 von den 15 Filmen waren von bekannteren Regisseuren mit bekannteren Schauspielern übersetzt. Und da gab es so ein Gefühl, dass da jemand denkt, dann läuft die Sache schon am Schnürchen und alle sind zufrieden. Und was eben fehlte, waren so die Querschläger. Und ich finde, dass sich doch Dieter Kostlik immer bemüht hat, in dieses Setting dann doch noch Überraschungen reinzubringen, wie im letzten Jahr, weiß ich nicht, Systemsprenger oder den neuen Film von Angela Schanalek oder den israelischen Wettbewerbsfilm Synonyms, also dass man das Gefühl hat, er wird doch versucht, eine Handschrift zu entwickeln, neben den Filmen, die man zeigen muss.
Ja. Wenn man sich wiederum jetzt mal den internationalen Kritikerspiegel anschaut, dann ist festzustellen, dass viele Filme doch recht gut ankommen, anders als bei Dieter Kostliks Berlinale. Und da fällt auf, dass vor allem die amerikanischen Independent-Produktionen Never Really, Sometimes Always von Eliza Hittman und der Film von Kelly Reichardt sehr gut angekommen sind. Wie würden Sie zustimmen? Waren das die stärksten Beiträge?
Also sie gehören auf jeden Fall zu den sehr, sehr interessant, auch wie ich finde, in dem einen Fall von Eliza Hittman auch sehr gelungenen Filmen. Es war auch, wenn ich mich an das amerikanische Independent-Kino erinnere, das wir in den letzten Jahren präsentiert bekommen, auch nochmal eine andere Art zu gucken. Kelly Reichardt, die große Minimalistin, so die Mutter des Independent-Kinos, hat sich, finde ich, auch innerhalb ihres Werks nochmal etwas weiterentwickelt, präsentierte hier mit First Cow so eine Art Ursprungsgeschichte, eine Miniatur, wie der Kapitalismus im Wilden Westen entstanden. Das ist auch sehr humorvoll gedreht. Und Eliza Hittman, die Geschichte einer 17-jährigen jungen Frau aus Pennsylvania, die abtreiben muss und möchte, und wir folgen ihr dann diesen Prozess entlang nach New York, war einfach auch eine sehr starke Stimme aus einem Milieu heraus erzählt, ohne das dann groß sozial zu problematisieren und zu debattieren, einfach nur diesen zwei Frauen, sie nimmt noch eine Cousine mit auf dieser Reise, zu folgen, das hat mich schon sehr mitgenommen. Es war auch eine sehr reife Filmsprache dann für eine Regisseurin, die erst ihr drittes Projekt präsentiert. Und auch das als Leser des Indie-Kinos aus Amerika zu sehen, das hat mich schon sehr glücklich gemacht im Wettbewerb.
Ich glaube, das Schöne auch war, dass beide Filme so eine Empathie haben für ihre Heldinnen und Helden. Und dass es eben nicht um große Dinge geht. Zwei Mädchen gehen nach New York, weil eine Abtreibung nur dort in der Form möglich ist. Und zwei Männer entwickeln im Wilden Westen ein kleines Bäckerei-Business. Ja. Das hat man noch nie gesehen. Und die großen Fragen in diesem Western sind dann eben nicht, wer bringt wen um oder wer hat das meiste Gold, sondern wie baut man sich ein Schneebesen aus Ästchen zusammen? Oder wie kann man die Kuh melken, mit der man diese Kekse backen will? Nachts im Dunkeln.
Die einem nicht gehört.
Ja, gegen Milchdiebe eben im Wilden Westen. Und das verband, glaube ich, beide Filme oder verbindet sie, diese Empathie für die Figuren und diese zugeneigte Haltung zu ihnen.
Das war unser erster Blick auf den Wettbewerb der 70. Berlinale. Gleich machen wir weiter. Wir sprechen weiterhin über den Wettbewerb der diesjährigen Ausgabe der 70. Berlinale mit Katja Nikodemus von der Wochenzeitung Die Zeit und mit Patrick Wilinski. Wenn wir noch einen Blick in die Kristallkugel werfen, dann müsste man sagen, ein weiterer Film hat durchaus Chancen auf einen Bären. Das ist der letzte Wettbewerbsbeitrag, den es hier gab. There is no evil von Mohamed Razulov. Und wir kennen es schon hier von der Berlinale, wie Taxi Teheran von Jafar Panahi, ist auch dieser Film illegal gedreht worden. Razulov war nicht anwesend hier in Berlin. Ihm wurde nämlich der Pass entzogen. Dennoch hat gerade dieser Film einen besonders starken Eindruck bei Kritikern, Kritikerinnen hinterlassen, auch bei euch beiden?
Ich würde schon sagen, bei mir ist es ja letztendlich eine Kurzfilmkompilation, die immer um die Frage der Todesstrafe im Iran sich dreht. Es sind immer wieder unterschiedliche Menschenkonstellationen zu sehen. Ein Soldat, der die Todesstrafe ausführen muss, der eigentliche Henker. Es gibt Zeitsprünge, es gibt einer, der da weggelaufen ist oder den Urlaub bekommen hat, weil er eine Todesstrafe vollführt hat. Was mich an dem Film im Nachhinein dann doch sehr bewegt hat, muss ich sagen, auch wenn er seine Moral und seine Message sehr weit nach vorne trägt und auch sehr stark ausbuchstabiert, ist dann schon, dass Razulov, der bislang sehr stark in so einem verrätselten Stil gearbeitet hat, sehr klar geworden. Es hatte auch schon melodramatische Momente. Es hat mir sehr gefallen. Das ist ein Film, der vielleicht weniger an Kiarostamis Kino, an den großen iranischen Regisseur anschließt, mehr vielleicht an Kichlowski. Aber ich konnte damit schon was anfangen, ja.
als ich aus dem Kino rausging, da sagten einige, ja, das ist ja so politisches Botschaftskino. Aber ich finde absolut, so ein Film gehört natürlich in den Wettbewerb, weil er ja über sein Thema hinaus wirklich auch von einer Verrohung einer Gesellschaft, einer ganz alltäglichen Verrohung erzählt. Und ja, ich fand das absolut beeindruckend auch. Mhm.
Es gab ja auch zwei deutsche Filme im Wettbewerb. Die sollen ja immer so ein bisschen eine gewisse Bandbreite des deutschen Kinos widerspiegeln. Wie sah es in diesem Jahr mit diesen Beiträgen aus? Undine von Christian Petzold und Berlin-Alexanderplatz von Bohan Kobani.
Ja, ich finde schon, dass das zwei sehr unterschiedliche Stile und Filmsprachen des deutschen Kinos spiegelt. Christian Petzolds lichte, klare Bilder über den Wassergeist Undine, gespielt von Paula Baer, die durch heutige Berlin geht, in der Rolle einer Historikerin. Das ist ihr Beruf. Sie hütet die Geschichte und die Geschichten der Stadt. Das finde ich einen sehr interessanten Twist, so eine mythische Figur zu modernisieren. Und auf der anderen Seite eben die Verfilmung von Döblins Berlin-Alexanderplatz, in der Hauptrolle einen Geflüchteten, also aus Franz Bierkopf wird Francis. Und das ist natürlich auch nochmal ein Twist. Beides so mit Modernisierungsversuche, die ja durchaus eine Bandbreite spiegeln, ja, dieser Branche.
Fand ich auch. Mich hat, weil Christian Petzold ja auch jemand ist, der sehr stark an seinem Stil arbeitet, hat das auch sehr beeindruckt, wie er in Undine sich nochmal einem Märchen zugewandt hat. Vielleicht überraschter oder beeindruckter war ich dann von einer filmischeren Wucht von Berlin-Alexanderplatz, weil man hat irgendwie so eine eher soziale Geschichte vielleicht erwartet und Bohan Kobani, der Regisseur, setzt dann wirklich auf die reinen Kinomittel, auf die Hollywood-Mittel. Das ist ja Oper, da gibt es einen Overvoice-Kommentar, die Kamera dreht sich zur Seite, die Bilder sind groß, die Gefühle sind groß, die Trennung, der Verrat ist groß, alles ist groß. Ich finde das schön, als aus der Sicht des deutschen Kinos einen Regisseur zu sehen, der auch noch so aus den Vollen, auch übertrieben, gebe ich zu, aus den Vollen des Kinos schöpft. Das hat mir schon imponiert.
Es gab im Wettbewerb ja auch ein paar bekannte Autorenfilme, die zum ersten Mal im Wettbewerb der Berlinale aufgetaucht sind, zum Beispiel der Franzose Philippe Garrel, Abel Ferrara mit Siberia. Wie konnten die denn liefern?
Ich sag's einfach, ich fand's gar nicht schlecht, dass diese Filme gezeigt worden sind. Ich konnte mit Philippe Garrels kleiner Liebesgeschichte The Salt of Tears vielleicht mehr anfangen als die meisten meiner Kollegen. Und auch Siberia von Abel Ferrara, das sind Filme letztendlich, wo man auch sagen kann, die scheitern. Aber ich lese diesen Wettbewerb der 18 Filme, die Carlos Chatrian kuratiert hat, auch schon als eine Art Diskussionsfrage, um zu fragen, das Scheitern des Autorenkinos, was kommt danach? Die Nabelbeschau dieser zwei Männer, die nur noch auf sich gucken, die nur noch Abel Ferrara inszeniert, der seine Frau zum zweiten Mal als seine Liebesgespielen. Die Frage, die dieser Wettbewerb stellt, ist das noch das Autorenkino, das wir wollen? Oder ist es eher ein Minimalismus von einer Kelly Reichardt? Also jetzt so als Diskursgrundlage, was ist das Autorenkino 2020? Vertrauen wir noch auf die alten Geister oder eben nicht? Interessant, auch wenn das jetzt keine Meisterwerke waren.
Aber ist das wirklich die Frage, die er stellt? Und da muss ich jetzt mal festpolitisch oder strukturell fragen. Es ist doch in diesem ja, schon klar geworden, dass das cineastische und intellektuelle Interesse von Carlo Chatrian in einem anderen Wettbewerb liegt, im Encounters, dem Nebenwettbewerb. Und da waren doch eigentlich viele Autorenfilme, die nicht gescheitert sind, die zeigen, dass das funktioniert. Von Shirley war hier die Rede, mit der wunderbaren Elizabeth Moss in der Hauptrolle einer depressiven Schriftstellerin in den 50er Jahren. Es gab einen Irrenfilm, Os Conductos aus Kolumbien, über Männerbanden, Sinnsucher, auch filmisch wahnsinnig. Da haben sie doch auch funktioniert, diese Filmsprachen. Warum wird dann im Wettbewerb diese Frage so künstlich gestellt, wenn es doch die Filme gibt?
Ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt Filme sicherlich wie jedes Jahr auf jedem Festival, die vom Festival unterschätzt werden, die dann plötzlich zwei Reihen drunter laufen. Ich glaube aber, dass wenn man die Frage bejaht, ja, der Wettbewerb wollte die Frage stellen, was ist Autorenkino 2020, dann kann man durchaus sagen, im Wettbewerb fehlte die Alternative dazu. Man lud dann die alten Bekannten ein und guckte, was
genau,
passiert.
Genau, zum Diskurs muss ja auch was Positives kommen.
Exakt, das fehlte, das würde ich sagen. Aber ich glaube, die Grundidee ist schon die hingehend und die imponiert mir irgendwie, weil das ja schon so in einer Stadt wie Berlin, wo die Diskurse das Wichtigste immer sind. Das fand ich ganz interessant, aber es tut natürlich auch weh, Regisseure wie Abel Ferrara, den ich ja grundsätzlich mag, so scheitern zu sehen. Aber vielleicht ist es einfach der Weg so eines Autorenfilmers jetzt,
und
nicht wahr?
Es gibt ja auch ein interessantes Scheitern, da würde ich bei Abel Ferrara auch zustimmen, aber es gibt auch uninteressantes Scheitern, zum Beispiel im Film von Sally Potter mit Javier Bardem. In der Rolle eines geistig Verwirrten, der irgendwie in Parallelwelten lebt, wo man denkt, was soll das eigentlich? Und Scheitern muss ja irgendwie auch produktives Scheitern sein.
Ja, definitiv.
Aber Katja Nikodemus, die kleine Nebenbemerkung, seine Carlo Chatrians Interesse, cineastisches Interesse hätte ja eher im Encounters gelegen, ist ja auch eine spannende Frage. Jetzt, wo wir auf den ersten Wettbewerb, den er kuratiert hat, schauen, hat der funktioniert? Können wir da ein Konzept erkennen, das sich deutlich abhebt vielleicht von Dieter Koslig?
Ja, wie ich schon meinte, also es ist schon relativ radikal unter diesen Diskurs des Autorenfilms ist, glaube ich, deshalb ist auch Dao mit drin. Die Frage, ist das jetzt das neue Autorenkino? Es fehlt, wie gesagt, diese lichte, positivere Bejahung des Konzepts, wie Katja Nikodemus gerade gesagt hat, im Wettbewerb. Da hat er sich vielleicht hier verhoben, er hat vielleicht zu streng kuratiert, vielleicht sind auch die 18 Filme dahingehend zu wenig. Nichtsdestotrotz hat es mich auch interessiert zu sehen, wie zum Beispiel zwei Regisseure wie Tsai Ming-liang oder Hang Sang-soo, die aus Korea kommen, die ein Slow Cinema, ein minimalistisches Kino vertreten, die sich auch weiterentwickelt haben. Und diese Weiterentwicklung zu beobachten, fand ich wirklich sehr spannend. Und das sind zwei Filme, die so eine Depotwirkung bei mir auslösen. Die arbeiten an mir weiter. Ich bin mittlerweile Teil dieser Tage von Tsai Ming-liang geworden und wandere da auch durch irgendwelche thailändischen Straßen. Aber mich hat das schon überzeugt und dennoch ist natürlich Luft nach oben.
Ja, würde ich auch zustimmen. Ich würde nur sagen, ich würde es in diesem Jahr einfach als ein Versuchslabor sehen. Man muss einfach schauen, was daraus wird. Und ich habe nur das Gefühl, dass er sich strukturell blockiert hat mit diesem zweiten Wettbewerb, ohne nötigerweise.
Also, wer dann heute Abend das Rennen macht, das werden wir dann heute Abend erfahren. Und das können Sie auch hier bei uns im Programm ab 23 Uhr noch weiteres hören, nämlich eine Analyse. Erstmal Katja Nikodemus, herzlichen Dank.
Gerne.
Die Berlinale geht langsam zu Ende und einige der Filme, die hier in den letzten 10 Tagen zu sehen waren, die werden in den nächsten Monaten zum Glück auch bei uns ganz regulär ins Kino kommen.
Und bei einem Film passiert das gleich in der kommenden Woche, dem neuen Pixar-Animationsfilm Onward. Und mit dem beginnt Christian Berndt auch in Vorgespult.
Vor langer Zeit war die Welt voller Wunder.
In Yomashunten leben Elfen und Zwerge, die Nachfahren von Wesen, die einst über Zauberkräfte verfügten. Aber irgendwann wurde die Magie vom technischen Fortschritt verdrängt. Elfen wie Ian und sein Bruder wissen gar nichts mehr von ihren verschütteten Fähigkeiten. Das ändert sich, als ihnen die Mutter ein Geschenk des verstorbenen Vaters überreicht.
Er sagte nur, dass ich euch das geben soll, wenn ihr beide über 16 seid.
Das ist ein Zauberstab!
Der Held des neuen Pixar-Animationsfilms Onward, keine halben Sachen, ist zu Beginn ein blasser Außenseiter. Doch nun erfährt Ian, dass er magische Kräfte geerbt hat und sich mit dem Zauberstab seinen größten Traum erfüllen kann. Für einen Tag den Vater herbeizaubern.
Das sind nur Beine, kein Oberkörper.
Oh, was habe ich getan?
Der Vater erscheint nur halb. Um ihn ganz wieder zu beleben, müssen die Brüder einen Edelstein suchen. Monster-Uni-Regisseur Dan Scanlon erzählt ein Fantasy-Abenteuer, das reizvoll beginnt. Wenn man Einhörner in Mülleimern wühlen sieht, wirkt der Verlust der Magie wie ein tragischer Niedergang. Aber was sich zur Suche nach der verlorenen Utopie zu entwickeln scheint, wird zum fantasielosen Mix aus Indiana Jones und Adventure-Game-Logik. Am Ende wissen die Helden mit ihren Zauberkräften kaum mehr anzufangen, als im Alltag ein bisschen anzugeben. Wozu man Magie braucht, wenn ihr jeder Zauber und alle Utopie ausgetrieben ist, kann Onward nicht vermitteln. England Anfang des 19. Jahrhunderts. Im beschaulichen Highbury lebt die 21-jährige Titelheldin der britischen Jane Austen-Verfilmung Emma. Sie sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch Verstand und ist reich genug, um unabhängig zu sein.
Sie betont stets, dass sie niemals heiraten will.
Stellt resigniert Mr. Knightley fest. Er ist in Emma verliebt, aber findet es unmoralisch, dass sie alle um sich herum manipulieren und verkuppeln muss.
Emma.
Mr. Knightley.
Das ist ihr Werk. Sie ist die uneheliche Tochter von Gott weiß wem.
Autumn the Wild setzt ihr Spielfilmdebüt in pastellfarbener Kulisse, kunstvoll ausgefeilt und historisch akkurat in Szene, persifliert dabei aber lustvoll Konventionen und Umgangsformen dieser Epoche, bis hin zum Herumscheuchen der Diener. Mitunter slapstickhaft wie in der Boulevardkomödie spitzt der Film das Ritualhafte dieser Landadelswelt zu, nimmt damit aber die satirischen Anteile der Vorlage ernst. Emmas Kuppelei ist in dieser Welt ja nicht nur Zeitvertreib. Eine verpasste Ehe kann für Frauen existenzvernichtend sein.
Sie denken, ich sollte den Antrag ablehnen? Ich sehe es als allgemeine Regel, Harriet, dass wenn eine Frau zweifelt, ob sie einen Mann erhören soll oder nicht, sie ihn unbedingt abweisen sollte.
Anya Taylor-Joy spielt die dunkelhafte Emma herrlich bissig und Johnny Flynn ist als moralisch empfindsamer, aber gewitzter Knightley ein ungewohnt vitaler Counterpart. Am Schluss bekommt jeder die Partie, die er verdient, was nicht immer schmeichelhaft ist. Ein ironisches Happy End, das den Geist Jane Austens ganz gut trifft. Aber wenn man die Überforderung der Figuren erlebt, romantische und materielle Bedürfnisse in Einklang zu bringen, wirkt Emma auch ziemlich häutig.
Hallo!
Marc-Uwe ist perplex, vor der Tür steht ein Känguru. Aber er kommt gar nicht dazu, sich zu wundern, denn der dauerquasselnde Nachbar ist ruckzuck in der Wohnung.
Darf ich fragen, was Sie beruflich machen?
Ich bin Künstler, ich arbeite nachts.
Anschaffender Künstler?
Frei, schaffend.
Das Känguru überrumpelt den schluffigen Kreuzberger Künstler und bald ist es bei ihm eingezogen.
So, eigentlich ist das mein Wohnzimmer.
Nein, dein. Das sind auch bürgerliche Kategorien.
Dani Levys neue Komödie, die Känguru-Chroniken, basiert auf den gleichnamigen Erzählungen von Marc-Uwe Kling. Für die Verfilmung hat Levy eine Rahmenhandlung gebaut, die ironisch das Kreuzberger Alternativbiotop, Spekulanten und Rechtspopulisten wie den von Henry Hübchen gespielten Immobilien-Heidwigs aufs Korn nimmt.
Wissen Sie, warum ich in diesem linksgrün versüfften Kreuzberg baue?
Warum?
Weil ich es kann.
Levy bezeichnet seinen Film als politisches und subversives Unterhaltungskino, aber insgesamt zündet der Witz nicht. Das fängt schon mit dem Känguru an, das naturgetreu, aber schwerfällig animiert ist. Vielleicht wäre statt digitaler Perfektion mehr ironische Künstlichkeit spritziger gewesen. Und Dimitri Schad spielt Marc-Uwe zu träge, um als Gegenpart zum frechen Känguru zu funktionieren. Wenn der verschusselte Künstler beim Känguru Nachhilfe in Liebesdingen sucht, ist man wieder beim typischen deutschen Komödienthema der Familienzusammenführung. Um subversiv zu sein, fehlt der mehr albern als satirisch geratenen Komödie der Biss.
Die Känguru-Chroniken, Emma und Onward, keine halben Sachen. Das sind die Filme, die Christian Berndt vorgespult hat. Sie kommen am Donnerstag ins Kino.
Wir verabschieden uns vom Potsdamer Platz. Wir, das sind Patrick Wilinski
und Susanne Burg.